Hallo und herzlich willkommen. Mein Name ist Daniel Wagner und ich begrüße dich zu einer neuen Folge des Investor Stories Podcast. Erfahre von anderen Investoren, wie sie gestartet sind und welche Erfahrungen sie auf ihrem bisherigen Weg gemacht haben. Lass dich von ihren Geschichten, Strategien und Vorgehen inspirieren und schreibe deine persönliche Investor Story. Bevor wir zur eigentlichen Podcast-Folge kommen, möchte ich dir noch kurz unseren Werbepartner vorstellen. Diese Folge wird dir präsentiert von OnVista. Beim Finanzportal OnVista erhältst du nicht nur aktuelle Informationen rund um das Thema Börse und Geldanlage, sondern hast darüber hinaus noch die Möglichkeit, dir ein kostenloses Musterdepot einzurichten. Damit kannst du schnell und einfach verschiedene Anlagestrategien testen oder dein Echtgelddepot spielerisch abbilden. Außerdem kannst du dir Notizen zu deinen Kauf- und Verkaufsentscheidungen machen und erhältst alle relevanten Nachrichten zu all deinen Werten. Die Einrichtung des Musterdepots dauert maximal eine Minute und hast du das Ganze dann eingerichtet, kannst du dein Musterdepot über die OnVista-App jederzeit im Blick behalten. Den Link zur Einrichtung des Musterdepots findest du unter www.investor-stories.de/onvista oder im Blogbeitrag zu dieser Folge. Und jetzt wünsche ich dir viel Spaß bei der kommenden Podcast-Folge. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Investor Stories Podcast. Heute zu Gast bei mir Pia Sachse. Pia, grüß dich.
Hi Daniel. Danke für die Einladung.
Ja, danke, dass du dir heute die Zeit nimmst, heute mit einem ganz speziellen Thema und heute wieder unter dem Format Investor Stories Talk. Und zwar geht es heute um das Thema Vermögen vererben. Bevor wir da jetzt aber näher einsteigen, würde ich vorschlagen, Pia, stell dich doch erstmal unseren Hörern und Hörerinnen kurz vor, damit sie es wissen, mit wem sie es zu tun haben.
Ja, sehr gerne. Mein Name ist Pia, ich bin noch 29 Jahre alt und ich bin im Hauptberuf Rechtspflegerin. Das wirft jetzt wahrscheinlich schon die ersten Fragen auf, nehme ich an. Das kann man kurz abkürzen, indem man einfach sagt, das ist ein Job, der noch gar nicht so alt ist und irgendwann mal entwickelt wurde, um die Richterschaft zu entlasten. Das heißt, ein alter Dozent von mir hat immer gerne gesagt, der Rechtspfleger ist die zweite Säule der dritten Gewalt, der Judikative. Und das heißt, ich bin ähnlich wie der Richter in meinen Entscheidungen frei und nur an Recht und Gesetz gebunden und bearbeite meine Sachen eben vollkommen autark. Und um da ganz kurz einen Abriss zu geben, was der Rechtspfleger so macht.
Gerne.
Wir erlassen Pfändungs- und Überweisungsbeschlüsse. Wir machen Grundbucheintragungen, Handelsregistereintragungen, Vormundschaftssachen, Betreuungssachen, all sowas. Wir überwachen die Betreuer von Menschen, die nicht mehr so können, wie sie gerne wollen oder wie es sein müsste. Und genau, also so einfach als ganz kurzer Abriss, denn darüber könnten wir auch eine Podcast-Folge machen über den Job. Genau, und das ist mein Hauptberuf. Nebenberuflich arbeite ich noch als Synchronsprecher. Das hat sich im letzten Jahr ergeben, hat auch dazu geführt, dass ich in meinem Hauptberuf nur noch zu 75% tätig bin.
Oh, cool.
Und den Rest eben in der anderen Geschichte erwirtschafte für mich. Genau. Ansonsten, um nochmal kurz so den Bogen zum Investor Stories Podcast zu schlagen, ein bisschen investiert bin ich natürlich auch. Vor allem in ETFs vornehmlich, habe aber auch eine Eigentumswohnung, die ich vermiete. Ich selbst wohne zur Miete, vermiete aber die Eigentumswohnung, genau. Und ja, im Grunde, ach, so ein paar P2P-Kredite habe ich noch. Und ja, genau.
Perfekt. Und dann weiß ich von dir, dass du natürlich auch selbst eine Kollegin im Bereich Podcasting bist. Erzähl kurz was zu deinem Podcast.
Genau. Das ist ja auch der Grund, weshalb wir uns heute hier unterhalten, praktisch. Ich betreibe den Podcast Bitte recht einfach. Und das führt mich nochmal kurz zurück zu meiner beruflichen Historie quasi. Denn als ich angefangen habe, als Rechtspflegerin zu arbeiten, ist mir sehr, sehr schnell vielfach aufgefallen, dass in der Bevölkerung ganz, ganz große Unwissenheit herrscht zu wirklich Basisthemen des rechtlichen Alltags. Das bringt uns die Schule nicht bei. Und sonst, wenn wir uns dafür nicht wirklich interessieren, dann bereitet es uns auch keiner auf, sondern wir verlassen uns da eben auf die Juristen, weil das Gesetz eben auch nicht unbedingt immer zugänglich ist und sehr verklausuliert. Und wenn du dann den 30. Menschen vor dir sitzen hast, der wirklich da ist und völlig verzweifelt ist, weil er sich einfach durch Unwissenheit in eine fürchterliche Situation gebracht hat und vor allem auch in Bezug auf Erbrecht, das ist wunderbar, dass wir das heute besprechen, weil das nämlich eigentlich zu meinen Lieblingsthemen gehört in dem Bereich. Es ist halt so, dass diese Unwissenheit und einfach mal laufen lassen, nenne ich es jetzt einfach, oft dazu führt, dass die Leute eben vor scheinbar unlösbaren Situationen stehen unter Umständen. Und da war eben irgendwann so der Gedanke, das darf mal aufhören. Und dadurch ist Bitterecht einfach entstanden. Und der Podcast dient im Endeffekt dazu, die rechtlichen Themen des Alltags von Erbrecht über Vertragsrecht, dann die Prozessarten, die unterschiedlichen Arbeitsrecht und so weiter und so fort, das alles mal so ein bisschen zugänglich aufzubereiten und eben Zugang für wirklich jedermann zu schaffen. Und ich rede da auch, wie der Schnabel mir gewachsen ist. Und deswegen denke ich, das ist einfach allgemein zugänglich. Und das ist auch das Ziel des Ganzen. Genau.
Perfekt. Und genau deswegen bist du heute auch zu Gast, um mit uns das Thema Vermögen vererben unseren Hörern und Hörerinnen heute näher zu bringen. Und ja, bevor wir aber jetzt wirklich ins Thema einsteigen, würde ich gerne noch einen kleinen Disclaimer raushauen. Wir können hier an der Stelle natürlich keinerlei Rechtsberatung oder Ähnliches geben. Das ist nicht Sinn und Zweck und unsere Aufgabe. Genau. Dafür wendet euch bitte entsprechend an die Fachleute, die dafür verantwortlich sind und euch dann wirklich auch Rede und Antwort stehen und dann im Zweifel auch haften, wenn sie euch Quatsch erzählen. Deswegen, wir können, also die Pia gibt heute natürlich ihr Wissen nach bestem Wissen und Gewissen natürlich auch weiter. Und wir wollen hier euch eine Übersicht geben, was das Thema Vermögen vererben angeht. Und ja, dann würde ich sagen, Pia, steigen wir doch mal ein. Vererben.
Gerne.
Wenn vererbt wird, heißt es ja, irgendjemand ist verstorben, oder?
Genau. Ganz genau. Also, das vererbt wird, hat einfach im Grunde zwei Grundvoraussetzungen. Nämlich, dass es einen Erbfall gibt, das heißt, jemand ist verstorben, und dass es einen anderen gibt, der in der gesetzlichen Erbfolge, darüber sprechen wir gleich noch, da ist und den Erbfall erlebt. So. Okay. Das heißt also, in dem Moment, wo jemand verstirbt, geht das Vermögen, und zwar das Vermögen meint so ziemlich alles. Es gibt ein paar Kleinigkeiten, die sind davon ausgenommen. Es gibt verschiedene Vertragsverhältnisse, Pflichten aus Vertragsverhältnissen. Die können nicht vererbt werden. Du kannst natürlich nicht jetzt den Job von deinem Opa machen oder so. Also kannst halt nicht für den Verstorbenen zur Arbeit gehen, ne? Logischerweise. Aber dass die Gesamtheit der Rechte und Pflichten, die ein Mensch hat, geht eben im Wege der Gesamtrechtsnachfolge, so heißt das, auf einen oder mehrere Erben über. Und die Voraussetzung ist eben, dass diese Erben zum Zeitpunkt des Erbfalls eben auch noch leben.
Okay. So, und jetzt sagen wir mal, jemand stirbt. Was passiert denn dann? Wie kriegt, sagen wir mal, der Erbe weiß vielleicht noch gar nichts von seinem Glück. Wie geht es vonstatten? Also jemand stirbt, eine ältere Dame, ein älterer Herr. Und was passiert da rechtlich aktuell? Wer kümmert sich da, wenn sich keiner kümmert? Wie ist es da gerade? Also was passiert da genau?
Okay. Gehst du jetzt von dem Fall der entfernten Erbtante aus oder sprechen wir über direkte Verwandte? Oder redest du von einer Situation, wo kein Kontakt besteht?
Erstmal grundsätzlich, jemand stirbt. Was passiert erstmal rechtlich? Das ist mal unabhängig davon, ob jetzt noch mein Opa stirbt oder ob jemand stirbt im Pflegeheim, der vielleicht keinerlei Kontakt zu irgendeiner Verwandtschaft hat.
Ja, also genau. Wie gesagt, in dem Fall ist es so, dass rein rechtlich gesehen in dem Moment, wo der Mensch seinen letzten Atemzug getan hat, tritt diese Gesamtrechtsnachfolge ein. Also in dem Moment geht die Gesamtheit der Rechte dieses Menschen auf den Erben über. Ob du davon Kenntnis hast oder nicht, ist in dem Moment eigentlich völlig egal.
Okay. Wer erbt denn? Was gibt es da für Regelungen?
Genau, also dann können wir ja direkt mal auf die gesetzliche Erbfolge zu sprechen kommen. Mhm. Das ist quasi der Grundsatz und den regelt das Gesetz. Also sämtliche Vorschriften dazu findet man im bürgerlichen Gesetzbuch, im BGB.
Okay.
Und wer erbt, kommt eben darauf an, wer quasi nach der gesetzlichen Erbfolge der nächste Verwandte ist. Und das fängt an, möchtest du jetzt schon in die Fälle?
Mach mal so die Rangfolge vielleicht. Das finde ich ganz interessant, dass man mal so zumindest einen Überblick kriegt, was ist so die klassische Rangfolge?
Genau, also die gesetzliche Erbfolge, die richtet sich nach Ordnungen. Also es fängt an bei der gesetzlichen Erbfolge bei den Erben erster Ordnung. Die Erben erster Ordnung sind gewöhnlichenfalls die Kinder und die Enkel und die Urenkel des Erblassers. Dann gibt's die Erben zweiter Ordnung. Das sind die Eltern und deren Abkömmlinge. Also das heißt, das sind die Eltern und die Geschwister und die Nichten und Neffen.
Wie ist es mit Partner und Ehefrau und Ehemann?
Das ist nochmal ausgenommen, ist ein Extrathema, da komme ich gleich zu.
Okay.
Also erstmal, um die Ordnung nochmal so kurz anzureißen. Also zweite Ordnung, wie gesagt, Eltern und deren Abkömmlinge. Dann gibt es die dritte Ordnung, das sind die Großeltern und deren Abkömmlinge. Also da sind wir dann bei Tanten und Onkel auch unter Umständen, also bei den Geschwistern der Eltern und deren Kindern, dann Cousins und Cousinen. Und dann gibt es eben noch vierte und fernere Ordnung, das sind dann die Leute, da wird es dann ganz freaky im Stammbaum. Okay. Auf jeden Fall gibt es natürlich den Ehegatten. Der Ehegatte ist natürlich auch mit drin. Der ist allerdings kein Erbe innerhalb der Ordnungen.
Ach so.
Genau. Also der gehört nicht zu einer der Ordnungen, sondern der Ehegatte ist quasi extra geregelt. Und der Ehegatte erbt natürlich immer mit. Bei ihm kommt es bei dem Erbteil ein bisschen darauf an, wie haben die Eheleute ihre wirtschaftlichen Verhältnisse geregelt. Wir gehen jetzt einfach mal davon aus, dass der Ehegatte und der Erblasser in Zugewinngemeinschaft verheiratet waren. Das ist der gesetzliche Regelfall, wenn man keinen Ehevertrag hat. Ne? So. Und dann ist der Ehegatte neben den unterschiedlichen Erben der unterschiedlichen Ordnungen zu verschiedenen Anteilen berufen.
Okay.
Und das ist zum Beispiel so, dass wenn der Ehegatte neben den Verwandten erster Ordnung, das heißt neben den Kindern des Erblassers erbt, dann ist er zur Hälfte als Erbe berufen.
Grundsätzlich.
Ganz genau. Also das heißt, bei Mutter, Vater, zwei Kinder würde sich dann ergeben der Ehegatte 1/2 und die Kinder je 1/4.
Okay.
Genau. Bei der zweiten Ordnung ist er sogar zu 3/4 als Erbe berufen. Also je weiter es in die Ordnungen nach hinten geht sozusagen, desto größer wird der Erbteil des Ehegatten.
Ah, verstehe.
Genau.
Und das ist aber gesetzlich geregelt?
Das ist gesetzlich geregelt, ganz genau.
Okay. Ja, das ist ja schon mal ein sehr, sehr guter Überblick und gut zu wissen, dass es eine gesetzliche Erbfolge gibt und da eine klare Regelung auch gibt. Jetzt gibt es aber abseits davon auch noch die Möglichkeit, ein Testament zu machen.
Genau.
Was ist denn eigentlich ein Testament und wann ist ein Testament überhaupt sinnvoll?
Genau. Also ein Testament dient praktisch dazu, dir die Möglichkeit zu geben, von der gesetzlichen Erbfolge abzuweichen. Also wenn du sagst, okay, das, was das Gesetz regelt dazu, das ist aber nicht das, was ich gerne verfügen möchte, dann ist es auf jeden Fall sinnvoll, ein Testament zu machen. Es gibt noch diverse andere Konstellationen, in denen Testamente sinnvoll sind. Zum Beispiel, also unabhängig von der gesetzlichen Erbfolge, ja. Also du könntest, sagen wir mal, wir sind noch mal bei Mutter, Vater, zwei Kinder. Dann ist es ja eigentlich so, dass du sagst, okay, mir ist es, also nehmen wir mal an, du sagst, mir ist es eigentlich recht, du kannst natürlich auch per Testament deinen Ehemann, deine Ehefrau einsetzen, alleine. Aber du kannst auch sagen, okay, mir ist das schon recht und die einigen sich auch und das ist alles paletti. Dann kannst du sagen, okay, gesetzliche Erbfolge würde mir grundsätzlich ausreichen. Aber man stelle sich vor, du hast jetzt zum Beispiel eine Immobilie. Und die Immobilie ist ja im Grundbuch, also im Grundbuch sind ja die Eigentumsverhältnisse der Immobilien eingetragen.
Jawohl.
Und wenn du als Erblasser jetzt verstirbst und du bist Eigentümer einer Immobilie und du möchtest, dass deine Erben es, sag ich mal, so leicht wie möglich haben, dann kannst du auch ein Testament machen. Und in dem Zusammenhang, bevor ich da jetzt wieder drauf eingehe, würde ich gerne einmal zu den Formen des Testaments einfach kommen, wenn das schon passt.
Ja, klar, gerne.
Ja, okay. Also, die Formen, also es gibt zwei Formen des Testaments im Grunde genommen. Es gibt das privatschriftliche Testament und das notarielle Testament.
Privatschriftlich heißt, ich schreibe das einfach mit der Hand.
Ganz genau, das ist ganz wichtig. Das ist auch gut, dass du es ansprichst, weil ein privatschriftliches Testament, was du zum Beispiel auf der Schreibmaschine oder am Computer verfasst, ist nicht gültig. Das
Ach
Gesetz,
was?
Genau, das ist unwirksam. Das Gesetz schreibt ganz klar vor, dass ein Testament, ein privatschriftliches Testament, handschriftlich zu verfassen ist.
Okay.
Wenn du gemeinsam mit deinem Ehegatten ein Testament machst, dann gibt es da eine kleine Besonderheit und eine kleine Arbeitserleichterung sozusagen vom Gesetzgeber. Da ist es nämlich so, es reicht, dass einer von beiden das Testament schreibt und der andere mit unterschreibt. Also da kannst du dann noch einen netten Zusatz hinmachen, wie das ist auch mein letzter Wille oder so. Aber es ist ganz, ganz wichtig, dass du auch deine Unterschrift darunter setzt.
Mhm, okay.
Genau. Das notarielle Testament wird natürlich nicht handschriftlich geschrieben. Da triffst du dich eben mit dem Notar, setzt dein Testament nach deinen Vorstellungen auf. Da hast du natürlich den Riesenvorteil, dass du da auch nochmal ordentlich beraten wirst in Bezug auf deine Erbfolge, die du mit dem Testament initiieren willst, sozusagen. Und das notarielle Testament, und das bringt mich nämlich wieder zurück auf den Ursprung dieser ganzen Geschichte, ersetzt in vielen, vielen, vielen Fällen zusammen mit dem Eröffnungsprotokoll vom Amtsgericht, was das ist, erkläre ich auch gleich noch, den Erbschein. Das heißt also, wenn du ein notarielles Testament hast, hast du für deine Erben schon mal die halbe Miete bezahlt, sozusagen.
Okay.
Genau. Dann komme ich jetzt einfach direkt mal zur Eröffnung, weil ich das gerade jetzt schon angeschnitten hatte.
Mhm.
Und zwar ist es so, dass wenn ein Testament gemacht wird, du hast ja verschiedene, wie gesagt, verschiedene Möglichkeiten, das zu machen. Du hast auch verschiedene Möglichkeiten, es aufzubewahren. Du kannst es beim Amtsgericht hinterlegen. Der Notar tut es ohnehin. Aber du kannst auch dein privatschriftliches Testament beim Amtsgericht hinterlegen. Du kannst es aber auch in den grünen Ordner hinten im Schrank packen. Genau. Bei Testamenten besteht eine Ablieferungspflicht. Das heißt, wenn du als Erbe oder als Angehöriger oder als sonst irgendeine Person, die jetzt dafür zuständig ist, einen Haushalt zum Beispiel auszusondern, wenn du auf ein Testament stößt, musst du es beim Amtsgericht abgeben. Und das Amtsgericht muss es eröffnen. Eröffnen bedeutet, also man hat da immer so eine Vorstellung von, hatte ich zumindest früher, dass ich immer dachte, okay, in so amerikanischen Filmen, da trifft man sich dann beim Notar und oder beim Gericht und dann sitzt da einer und liest das vor und alle sind total empört, weil Tante Erna dem einen Neffen mehr vererbt hat als dem anderen.
Yeah, okay.
Ja, das ist überhaupt nicht so. Diese Termine werden nicht abgehalten. Die Testamentseröffnung verläuft grundsätzlich einfach schriftlich. Das heißt, wir machen das im stillen Kämmerlein. Das macht übrigens auch der Rechtspfleger. Und das Testament bekommt dann einen Eröffnungsvermerk und es wird ein Protokoll zur Testamentseröffnung verfasst. Und da steht auch drin, dass keiner anwesend war übrigens.
Okay.
Ja. So. Und dieses Eröffnungsprotokoll wird zusammen mit dem Testament, also natürlich nicht mit dem Original, sondern mit einer beglaubigten Kopie, an den Erben übersandt. Und das legitimiert schon in den meisten Fällen, es gibt auch natürlich Ausnahmen, aber in den meisten Fällen legitimiert das den Erben als solchen. Das heißt, er muss am Ende des Tages keinen Erbschein mehr beantragen.
Okay, soweit verstanden. Jetzt aber die spannende Frage, woher weiß denn ein Erbe, dass er bzw. sie überhaupt ein Erbe ist?
Ja.
Da komme ich jetzt zu so einem Fall, weil sie nicht, Kinder haben keinen Kontakt mehr zu den Eltern oder vielleicht auch Großeltern, die versterben, Kontakt ist nicht mehr da. Wie kommen die an die Info, dass sie überhaupt Erbe geworden sind?
Ja, also da gibt es ganz unterschiedliche Varianten. Wir gehen jetzt von keinem Kontakt aus, ne? Also entweder wir haben tatsächlich ein Testament und das wird eröffnet. Da drin sind die Erben benannt.
Oh, das ist vielleicht auch noch eine Entschuldigung, wenn ich nochmal unterbreche,
ja,
eine ganz wichtige Frage bei einem Testament. Wenn ich jetzt ein Testament handschriftlich verfasse und sage zum Beispiel, meine Tochter Lea erbt das und das, würde das reichen oder muss ich den vollen Namen inklusive zweiten Vornamen etc. reinschreiben oder wie ist das geregelt?
Also, das ist gar nicht geregelt. Du kannst deine Tochter einfach mit dem Vornamen, du kannst sogar theoretisch Leute mit dem Rufnamen betiteln. Allerdings wird es dann schwieriger fürs Nachlassgericht, die Leute zu ermitteln.
Genau.
Also da kriegen wir dann Probleme. Also ich würde auf jeden Fall empfehlen, den vollen Namen, das Geburtsdatum und die aktuelle Adresse zu dem Zeitpunkt auf jeden Fall mit aufzunehmen. Du musst das nicht zwingend ändern, weil es natürlich im Rahmen der Erbenermittlung da Mittel und Wege gibt, auch eine aktuelle Adresse rauszufinden. Wir sind ja verpflichtet dazu, die Leute zu informieren, ne? Aber so viel wie möglich und vor allem das Geburtsdatum ist auch ganz gut, weil das immer einfach ein sehr eindeutiges Identifikationsmerkmal ist. Sagen wir mal, es wird beerbt, Thomas Schmidt, ja,
genau.
Thomas Schmidt, da am besten nochmal das Geburtsdatum dazu packen oder sonstige Identifikationsmerkmale. Ne?
Okay, verstanden. Genau, dann habe ich dich jetzt unterbrochen.
Genau, ach so, du wolltest darauf hinaus, wie erfährt man davon, dass man Erbe ist? Ne? Ja, also es gibt verschiedene Wege. Der erste Punkt wäre, es gibt zum Beispiel ein Testament. Das Testament liegt beim Amtsgericht oder wird dort abgegeben und wird dann eröffnet. Da drin sind die Erben benannt und dann wirst du angeschrieben. Dann bekommst du eine beglaubigte Ablichtung des Testaments und das Eröffnungsprotokoll, von dem ich vorhin sprach.
Das heißt, die Arbeit des Amtsgerichts ist erstmal, die Erben zu ermitteln und die korrekten Adressen zu ermitteln von denjenigen.
Ja, genau. Also du hast ja sonst keine Möglichkeit. Wir haben die Verpflichtung, das ist gesetzlich so geregelt, die Erben von der Eröffnung zu benachrichtigen.
Okay.
Und dazu brauchst du natürlich die Adressen. Das heißt, wir müssen irgendwie gucken, dass wir an die Leute kommen. Genau.
Okay. Das heißt, ich würde auf jeden Fall in irgendeiner Art und Weise eine schriftliche Information darüber kriegen, wenn ich Erbe oder irgendwo als Erbe eingesetzt wäre.
Gesetzt den Fall, dass ein Testament vorliegt und dass das Testament eröffnet werden kann und dass du dort benannt bist. Natürlich. Wenn das Nachlassgericht keine Ahnung hat von den Vorgängen, dann kann es natürlich vom Nachlassgericht auch nicht benachrichtigt werden. In dem Fall ist es dann aber oft so, dass ich habe es oft schon gesehen, dass Leute kamen, die gar nichts wussten und Jahre später von zum Beispiel Gläubigern angeschrieben worden sind. Weil die Gläubiger natürlich auch ihre Ermittlungsarbeit machen. Die wollen ja ihre Kohle zurück. Und die werden dann quasi über solche Dinge darauf aufmerksam gemacht, dass sie Erben sind. Unter Umständen geht es eben an dir vorbei oder die Erben sind gar nicht zu ermitteln. Dann gibt es noch eine Möglichkeit. Und zwar kann es sein, dass wenn es kein Testament gibt und die gesetzliche Erbfolge ist überhaupt nicht klar und es ist niemand bekannt, dann gibt es die sogenannte Nachlasspflegschaft. Die ist jetzt vielleicht auch in Bezug auf den Vermögensaspekt sehr interessant, denn die Nachlasspflegschaft setzt voraus, dass es einen zu sichernden Nachlass gibt. Das bedeutet, es wird irgendwie bekannt, sagen wir mal, der Nachbar teilt mit, die Verstorbene hat in einer Eigentumswohnung gewohnt. Und die Bank teilt mit, also die Bank erfährt vom Versterben und teilt mit, die Verstorbene hatte bei uns noch ein dickes Depot oder ein Tagesgeldkonto mit 200.000 Euro oder was auch immer. Dann ist es so, dass das Nachlassgericht einen Nachlasspfleger bestellt. Das ist jemand, der eingesetzt wird, um den vorhandenen Nachlass zu sichern, damit er eben in, also damit er in einer Hand bleibt, damit er sich nicht schmälert. Er muss auch dafür sorgen, dass unter Umständen Anlagen geändert werden und so weiter und so fort. Er muss eben dafür sorgen, dass das, was da ist, erhalten bleibt. Und er ist quasi der Ersatz der potenziellen gesetzlichen Erben. Und der Nachlasspfleger, der ermittelt auch die Erben.
Okay, das heißt, es ist jetzt, die gesetzliche Erbfolge würde jetzt eintreten. Dann würde das Amtsgericht, würde das Amtsgericht herausfinden von sich aus, wer ist Sohn, Tochter etc. oder wie ist das geregelt?
Genau, das nicht. Also du bist zwar verpflichtet, also das bringt mich jetzt mal zum Thema Erbschein. Mhm. Das ist auch ganz gut, dass wir da mal hinkommen. Du bist verpflichtet, ein Testament abzuliefern, aber du bist nicht verpflichtet, einen Erbschein zu beantragen. Okay. Der Erbschein ist quasi dein Ausweis, mit dem du dich als Erbe legitimierst nach einer Person.
Okay, jetzt hätte ich aber noch mal eine spannende Zwischenfrage. Jetzt stelle ich mir gerade vor, meine Oma ist ja jetzt schon im sehr gehobenen Alter, die ist irgendwie knapp 90, würde jetzt versterben. So, mein Onkel ist ja direkter Sohn von meiner Oma, der wohnt mit ihr im gleichen Haus. Jetzt würde meine Oma zu Hause versterben. Wie wäre denn da ist der klassische Ablauf? Was müsste mein Onkel beispielsweise tun? Wen müsste er informieren? Wie geht das Ganze vonstatten?
Das Amtsgericht wird von Amts wegen überhaupt nicht tätig in so einem Fall. Das heißt, dein Onkel müsste, wenn es jetzt darum ginge, dass er sich gegenüber einer Bank oder gegenüber dem Grundbuch oder sowas als Erbe ausweist, müsste selbst ans Amtsgericht herantreten und müsste einen Erbscheinsantrag stellen. Also die Aussage war jetzt vielleicht ein bisschen zu absolut, denn wie gesagt, ist der Rechtspfleger ja total autark in seinem Arbeiten und auch in Bezug auf das, was er ermitteln möchte. Und meines Wissens gibt es keine Vorschrift, die sagt, du musst die Erben ermitteln, aber es gibt wohl Kollegen, vor allem in anderen Bundesländern, die jeden Erbfall durchermitteln und gucken, wer die Erben sind. Wie die jetzt davon erfahren, das weiß ich nicht. Ob die automatisch Nachricht bekommen, wenn jemand stirbt vom Standesamt oder so, ich kann es dir nicht sagen. Aber das scheint es auch zu geben. Das nur mal an der Stelle, bevor ich hier irgendeinem Kollegen oder einer Kollegin auf den Schlips trete, wollte ich das doch noch mal eben hinterher schieben.
Verstehe.
Genau. Und um da noch mal eben kurz den Bogen zu schlagen, bevor ich nämlich dazu komme, wie wunderbar aufwendig ein Erbscheinsantrag sein kann, einfach noch mal kurz zu dem, was ich vorhin gesagt habe, um das noch mal in Erinnerung zu rufen. Das notarielle Testament ersetzt in vielen, vielen Fällen zusammen mit dem Eröffnungsprotokoll den Erbschein. Und das ist so brisant, weil, wie gesagt, der Erbschein unter Umständen eine sehr, sehr nervenaufreibende Geschichte sein kann, die man in Trauer einfach nicht braucht. Ich erzähle einfach mal ein Beispiel.
Gerne.
Also, es kommt zu mir eine Frau, die sagt, ich war verheiratet, mein Mann ist, oder ich bin verheiratet, mein Mann ist gerade verstorben. Ich möchte gerne einen Erbschein beantragen. Ja, okay. Hatte ihr Mann denn, oder hatten sie gemeinsame Kinder? Nö, aber mein Mann hatte einen Sohn aus erster Ehe und der ist aber schon tot und der hat aber eine Tochter. Also ich bin quasi Stiefoma oder wie auch immer. So, dann wäre es ja so, dass wir in der gesetzlichen Erbfolge darüber gesprochen haben, dass die Ehefrau zusammen mit der Erbin erster Ordnung, was ja die Enkelin wäre in diesem Falle,
okay,
gemeinsam erben würde. Die beiden würden zusammen erben. Jetzt nehmen wir mal an, so war es nämlich in dem Fall, die Frau hat keinerlei Kontakt zu diesem Sohn aus erster Ehe gehabt und schon gar nicht zu der Enkelin. Und jetzt steht sie aber vor der Aufgabe, die Personenstandsurkunden beizubringen, die notwendig sind, um die Erbschaft nachzuweisen. Und das wäre in diesem Fall, der noch relativ einfach gelagert ist, natürlich die Sterbeurkunde des Erblassers, die Heiratsurkunde der Eheleute, aber auch die Geburts- und Sterbeurkunde des Sohnes, zu dem kein Kontakt bestand, und die Geburtsurkunde der Tochter des Sohnes.
Alles klar.
Und das ist noch ein einfacher Fall. Stell dir vor, du hast irgendeinen Cousin über 3000 Ecken oder so und möchtest da gerne einen Erbschein beantragen. Also das ist eine haarige Kiste, weil das ist unheimlich aufwendig. Das ist eben, du hast immer noch mehr Ämterrennerei als sowieso schon. Und das heißt, wenn deine familiären Verhältnisse in irgendeiner Weise verstrickt sind, vor allem so Patchwork-Konstellationen und sowas, da eignet sich ein Testament ganz fantastisch.
Okay, also so höre ich das jetzt gerade raus. Empfehlung von deiner Seite ist eigentlich immer ein Testament zu machen nach Möglichkeit.
Ganz ehrlich, ja. Also ich bin absoluter Riesenfan von Testamenten.
Weil es einfach klar ist dann.
Super klar. Ja, es ist oft auch nicht klar. Auch Testamente sind oft schlecht formuliert oder dann sitzt halt ein Laie und versucht, ein vernünftiges Testament auf die Beine zu stellen. Am Ende des Tages ist das dann auszudeuten durch den Richter. Ne? Der Richter ist derjenige, der beim Testament den Erbschein macht. Aber das lohnt sich schon. Also in den meisten Fällen ist es schon ganz gut, eine klare Linie zu fahren, und dafür eignet sich auf jeden Fall ein Testament. Und je komplizierter die Familienverhältnisse sind und auch je mehr Vermögen du zu vererben hast in unterschiedlichen Anlageformen, desto sinnvoller wird es einfach, ein Testament zu machen.
Ja, okay, verstanden. Und im Idealfall dann auch notariell, wenn man da nochmal entsprechend beraten wird.
Und möchte ich auch nochmal sagen, einfach nochmal an der Stelle. Und weil das notarielle Testament dir zusammen mit dem Eröffnungsprotokoll unter Umständen den Erbschein erspart.
Ah, okay. Verstanden. Ne? Weil es direkt beim Notar auch hinterlegt ist und alles.
Ja, genau. Aber dazu noch eine kleine Ergänzung. Also wenn einer im Testament benannt ist, dann braucht er auch keine Urkunden. Dann reicht es, dass er sich als der identifizieren kann und da nochmal auch die kleine Brücke zu dem Thema, wie benenne ich die Leute am besten so genau wie möglich, der braucht dann keine Urkunden, sondern er muss sich einfach als der identifizieren, der im Testament benannt ist.
Das heißt einfach mit dem Ausweis.
Ja, genau. Also das wäre, auch in dem Fall ist es schon sinnvoll, einfach um diese Urkundenrennerei zu sparen. So.
Okay. Nee, sehr gut. Toller Überblick auf jeden Fall. Jetzt aber die ganz, ganz spannende Frage. Am Anfang hast du schon mal ganz kurz was dazu gesagt. Was wird denn alles vererbt?
Ja, also im Grunde ist es so, dass alles, was der Erblasser hatte, vererbt wird. Schulden und Vermögenswerte.
Okay.
Also das heißt, wenn du sagst, ja, ich trete das Erbe an, dann sagst du auch, ja, ich nehme auch die Schulden in Kauf.
Darf man vorher sich angucken, was derjenige hat?
Ja, das ist eine gute Frage. Du darfst dir das angucken, das wird dir nur keine Auskunft geben. Das ist das Problem. Da beißt sich nämlich die Katze in den Schwanz, weil du musst einen Erbschein vorlegen, um dich als Erbe zu legitimieren. Oder ein Eröffnungsprotokoll. Aber wenn du anfängst, dich um diese ganzen Geschichten zu kümmern, dann ist das so, als hättest du das Erbe angenommen. Das wertet das Gesetz, das wertet die Rechtsprechung als konkludente Annahme der Erbschaft. Das heißt, wenn du anfängst, du fängst an, dich darum zu kümmern, du fängst an, einzig den Konten zu nehmen und so. Das bedeutet, du fängst an, die Rechte des Verstorbenen wahrzunehmen. Und das wird dir unter Umständen und im Zweifel ausgedeutet als die Annahme der Erbschaft. Und das kann dich natürlich in Teufels Küche bringen. Und wenn du zur Bank gehst und du sagst, Tante Erna ist verstorben, ich möchte jetzt gerne mal gucken, was Tante Erna so auf dem Konto hatte, dann wird die Bank sagen, ja nö, weiß dich mal aus als Erbe, was ist hier mit Testament oder mit Erbschein?
Verstanden. Das heißt, im Idealfall weiß der Erbe dass es mehr Vermögenswerte gibt als Schulden.
Genau.
Wenn bekannt ist, dass auf jeden Fall hohe Schulden bestehen, ist da eher die Empfehlung dann zu sagen, wenn ich mir nicht sicher bin, dann lieber das Erbe ausschlagen? Und falls ja, wie macht man sowas?
Ja, also die Ausschlagung ist auch ein super Thema. Ich hatte schon einige Leute, die gesagt haben, ich bin mir überhaupt nicht sicher und die dann von sich aus auch gesagt haben, also ich schlage es jetzt lieber aus. Mhm. Aber ich kann da natürlich jetzt keine Empfehlung geben. Also,
nee, klar.
Ich glaube, ich persönlich, wenn du mich jetzt nach meiner persönlichen Meinung fragst,
ja,
und ich wüsste jetzt, keine Ahnung, nehmen wir mal Tante Erna oder was. Also ich habe keine Tante Erna, aber angenommen, ich hätte eine. Und Tante Erna ist wahnsinnig besessen gewesen von Immobilieninvestments und hat da schön Kredite aufgenommen, möglichst wenig Eigenkapital investiert und so weiter. Und das läuft auch alles prima. Dann kommt es halt drauf an, wie viel Einblick hatte ich denn da rein? Ja, also wie viel Einblick hatte ich denn in deren Verwaltung? Wenn ich jetzt gar keinen Einblick habe, dann würde ich lieber sagen, nee, Leute, ich bin raus an der Stelle. Mhm.
Also zu heiß auf gut Deutsch.
Ja, also wäre es mir persönlich. Wäre es mir persönlich auf jeden Fall. Ja, genau.
Und wie schlägt man jetzt so ein Erbe aus?
Ja, also das Erbe ausschlagen, das kannst du entweder beim Notar machen oder beim Amtsgericht. Und das am besten, also rein praktisch gesehen, wäre meine Empfehlung am besten einfach mal, wenn man jetzt zum Amtsgericht gehen will und nicht zum Notar, beim Amtsgericht anzurufen und zu fragen, ob man einen Termin braucht. Weil es kann passieren, dass du abgewiesen wirst und die Leute dir sagen, ja, alles klar, bist jetzt zwar hier, aber kannst trotzdem einen Termin machen, bitteschön. Das kannst du dir an der Stelle natürlich sparen, indem du da einfach mal eben anrufst und fragst. Dass die Ausschlagung passiert auch, indem du etwas zu Protokoll erklärst. Das heißt, du kommst hin, nehmen wir mal jetzt beim Amtsgericht, du wärst jetzt bei mir und würdest eine Ausschlagung machen wollen. Dann setzen wir uns zusammen hin und du erklärst mir in der Ausschlagung, dass der und der verstorben ist, dass du das Erbe eben nicht antreten möchtest. Du kannst Gründe dafür angeben, musst du aber nicht. Aber in den meisten Fällen ist es halt so, dass die Leute sagen, das Erbe ist überschuldet. Und das wird dann auch so aufgenommen. Genau. Und dieses Protokoll wird dir dann vorgelesen und du genehmigst es am Ende. Und dann ist die Sache im Grunde für dich erledigt. Das Protokoll kannst du dann auch zum Beispiel Gläubigern entgegenhalten, ja. Also du kannst dir davon eine Kopie mitgeben lassen und kannst dann, wenn ein Gläubiger an dich herantritt, irgendjemand Findiges, der herausgefunden hat, dass du in der Erbfolge sein könntest, dann kannst du es ihm auch entgegenhalten, so. Und das Gleiche passiert beim Notar, kostet übrigens auch das Gleiche. Aber der Notar, der schlägt vielleicht nochmal Umsatzsteuer drauf, das machen wir nicht.
Okay.
Ne, genau.
Also kostentechnisch war ich beim Erbeausschlagen günstiger, zum Gericht zu gehen.
Grundsätzlich, zumindest was die Umsatzsteuer betrifft.
Mm, verstanden.
Ja,
okay. Genau. Und auch eine ganz wichtige Frage, weil ich kenne einen Fall in meinem Bekanntenkreis,
ja,
bezüglich der Fristen von einer Ausschlagung.
Ja.
Weil da ist nämlich von einer Bekannten der Vater verstorben, die hatten keinen Kontakt mehr, der war völlig überschuldet und die hat dann aber, weil sie die Frist nicht eingehalten hat, die Schulden geerbt.
Okay. Also, grundsätzlich ist es so, kurze Rückfrage, wusste die, deine Bekannte, dass der Vater verstorben war?
Ja, sie hat aber sich da sehr viel Zeit gelassen und wollte es dann ausschlagen nach Monaten.
Ja,
und da war natürlich diese Frist vorbei, deswegen frage ich so direkt nochmal nach.
Ja, genau. Also deswegen musste ich jetzt gerade nochmal rückfragen, denn es gibt eine Frist zur Ausschlagung einer Erbschaft. Diese Frist beträgt 6 Wochen. Bei Leuten, die im Ausland sich aufhalten, sind es sogar 6 Monate. Aber im Inland sind es 6 Wochen, binnen derer du die Ausschlagung erklären kannst. Und diese Frist beginnt aber nicht mit dem Erbfall, sondern beginnt ab Kenntnis. Deswegen fragte ich gerade, ob deine Bekannte Kenntnis davon hatte, dass der Vater verstorben war. Denn in deinem Beispiel jetzt, ist es sehr eindeutig, weil man da eben doch zumutet, dass man einfach aufgrund von Allgemeinwissen weiß, dass man Erbe nach einem Elternteil wird, weil man Erbe erster Ordnung ist. Ne? Deswegen geht da erstmal wird da erstmal davon ausgegangen, okay, wenn du weißt, dass der Vater verstorben ist, dann weißt du auch, dass du Erbin geworden bist. Das ändert sich natürlich, wenn es jetzt irgendein entfernter Onkel ist oder so, ja? Dann kannst du natürlich Kenntnis davon haben, dass der verstorben ist, aber im Zweifel weißt du nicht, dass du Erbe bist, weil da noch, weiß ich nicht, drei andere dazwischen geschaltet sind oder so. Aber wenn, in dem Fall ist es jetzt dann tatsächlich so, wenn sie die Frist versäumt hat und sie wusste, dass sie Erbin geworden ist, dann ist es echt Pech.
Genau.
Ja, also diese Frist beginnt zu laufen ab dem Zeitpunkt der Kenntnis davon, dass du Erbe bist.
Mhm.
In dem Fall, ach so, kleine Ergänzung dazu noch, ja. Weil ich gerade sagte, wenn drei dazwischen geschaltet sind oder so, dann, die können ja auch alle ausschlagen. Und immer wenn einer ausschlägt, dann hat das die Wirkung, als hätte der den Erbfall nicht erlebt. Und dann geht's in die nächste Generation. Also das heißt, wenn es jetzt nicht der Papa gewesen wäre, sondern es wäre der Onkel gewesen oder so. Ne?
Nee, schon verstanden, dann greifen quasi die nächsten genau. Ordnungen, oder?
Ja, genau. Also dann geht es in die nächste Ordnung und nochmal in die nächste Ordnung und so weiter, weil wir gehen ja dann davon aus, als wäre es so gewesen, dass in der ersten Ordnung niemand gewesen wäre. Und so geht das eben durch die Ordnungen durch bis zur hinterletzten Ecke der Verwandtschaft sozusagen.
Mhm. Okay. Nee, auf jeden Fall super Sache. Ausschlagung, ganz, ganz wichtiges Thema.
Auf jeden Fall.
Und jetzt würde ich gerne bei dem Thema, was wird vererbt, nochmal kurz auf ein paar spezielle Vermögenswerte eingehen.
Mhm.
Einfach nur, damit man mal grob ein Gefühl dafür kriegt, was wäre denn da zu tun oder wie komme ich denn im Fall einer Erbschaft an dieses Vermögen ran? Da würde ich jetzt mal anfangen mit dem ganz klassischen Bargeld in Form von Girokonten, Tagesgeldkonten oder ähnlichem.
Ja, also da ist es so, dass du grundsätzlich wird die Bank von dir einen Erbschein verlangen. Also das wird der Grundsatz sein. Oder eben ein notarielles Testament plus Eröffnungsprotokoll. Du kannst aber auch, also das ist auch wird auch oft gemacht, wenn es tatsächlich so einfach überschaubare Verhältnisse sind, dass man sagt, okay, es gibt irgendwie ein Girokonto und ein Tagesgeldkonto, die sind beide bei der gleichen Bank, dann gibt es auch die Möglichkeit, eine Bankvollmacht einzurichten. Das solltest du nicht mit diesem Formular machen, was du dir runterladen kannst für Vorsorgevollmachten oder sowas und Geldgeschäfte, sondern das solltest du vor Ort in der Bank machen oder bei einer Online-Bank dann eben über den Bevollmächtigten über so ein Postident-Verfahren oder sowas nochmal legitimieren.
Yeah.
Denn die Banken, das hat sich in der Praxis jetzt vielfach gezeigt, die akzeptieren private Vollmachten oft nicht. Ich denke, das hat den Grund, dass die Angst davor haben, haftbar gemacht zu werden, wenn sie an den Falschen auszahlen. Und diese Vollmachten, die kannst du über den Tod hinaus machen.
Ah, okay. Das heißt, genau. Mal überspitzt gesagt, meine Mutter sagt, sie würde mir eine Vollmacht für ihr Girokonto ausstellen über den Tod hinaus.
Genau.
Dann dürfte ich über das Geld, was da drauf ist, im Falle ihres Todes auch verfügen.
Ganz genau.
Alles klar. Aber wenn jetzt keine Vollmacht vorhanden ist, würde der Erbschein als Legitimation reichen und die Bank würde mir das Geld auszahlen.
Ganz genau. Also der Erbschein ist praktisch, der Erbschein ist der heilige Gral der Erbenidentifikation.
Okay.
Also das ist quasi das Nonplusultra. Wenn du einen Erbschein hast, der dich als Erbe ausweist, dann bist du auf jeden Fall safe
okay. In
den Vermögenswerten.
Okay.
Ja.
Ich denke mal, bei den Depots wird es 1:1 identisch sein
genau.
zu den
ja,
Girokonten
genau.
Tagesgeldkonten.
Genau.
So, dann lass uns mal zu dem etwas spezielleren Fall der Immobilien gehen.
Mhm.
Wie ist es da?
Also bei Immobilien ist es so, also wenn du Erbe bist und du hast eine Immobilie geerbt, da hilft dir nur der Erbscheinweicher oder halt das notarielle Testament in Verbindung mit dem Eröffnungsprotokoll. Das wären die Alternativen.
Okay.
Das hat einfach den Grund, dass die Erbfolge für das Grundbuchamt urkundlich nachgewiesen sein muss. Das ist einfach der Grund dafür. Da greifen eben grundbuchrechtliche Vorschriften und die sind da ein bisschen anders als bei der Übertragung von anderen Vermögenswerten. Die sind einfach viel, viel spezieller und das Grundbuch braucht einen urkundlichen Nachweis deiner Rechtsnachfolge.
Okay, verstanden.
Genau.
Dann würde das ganz normal über das Grundbuchamt etc. gehen.
Genau. Also dann würdest du quasi, du würdest deinen Erbschein beantragen und würdest dann mit deinem Erbschein zum Grundbuchamt gehen und würdest den dort vorlegen und würdest dann sagen, ich hätte gerne die Grundbuchberichtigung.
Auch im Grundbuch beziehungsweise bei Immobilienerbschaften gibt es sicherlich Möglichkeiten, das mit Vollmachten über den Tod hinaus zu regeln und mit Hilfe dieser Vollmachten das Grundbuch zu berichtigen. Allerdings würde ich da gerne an den Notar verweisen, weil der sowieso mit einbezogen werden müsste. Und das ist auf jeden Fall auch mit Kosten verbunden, weil man das dann über einen Übertragungsvertrag machen müsste und der müsste ja dann auch wieder beurkundet werden. Das heißt, so der konservativere und sicherlich auch praktisch relevantere Weg ist, das über den Erbnachweis, also über den Erbschein oder das notarielle Testament in Zusammenhang mit dem Öffnungsprotokoll zu regeln. Aber das wollte ich trotzdem nicht unerwähnt lassen.
Übrigens, kleiner Fakt am Rande. Ist vielleicht auch ganz interessant. Die Grundbuchberichtigung, also das Grundbuch soll immer richtig sein. Das ist das Bestreben. Und deswegen ist die Grundbuchberichtigung 2 Jahre nach Versterben einer Person kostenfrei.
Ja.
Mit einer Vorlage des Erbscheins. Genau.
Okay. Ja, sehr gut. Dann, jetzt hast du selber gesagt, du hast selbst P2P-Kredite.
Genau.
In der Regel sind diese P2P-Plattformen ja nicht im Inland und eine klassische, genau. Klassisches Bankkonto. Wie ist es in so einem Fall?
Ja, also da wäre einfach, also ich habe jetzt im Vorfeld so, ich habe versucht, da irgendwas rauszufinden. Aber was sich letztlich nur bestätigt hat, war das, was ich schon vermutet hatte, nämlich, dass das einfach, das ist nicht so easy, weil ein deutscher Erbschein, auch nicht in jedem, also damit kannst du im Ausland im Grunde nichts anfangen. Es gibt noch sowas, das nennt sich europäisches Nachlasszeugnis. Da ist aber die Frage, ob quasi das Land, in dem du dich ausweisen willst, das akzeptiert oder akzeptieren muss, ja, ob es da ein bestimmtes Übereinkommen gibt oder nicht. Und alles darüber hinaus, das führt viel zu weit, das ist viel zu juristisch. Und da muss ich auch ehrlich sagen, also das nennt sich internationales Privatrecht, in das wir da gehen. Da ist dann die Frage, welches Erbgesetz kommt da überhaupt zum Tragen und so weiter und so fort. Und da bin ich, also das ist einfach viel, viel, viel zu detailliert. Das kommt auch wirklich auf das Land an, in dem das Unternehmen sitzt und so weiter. Und deswegen kann ich darauf eigentlich nicht näher eingehen. Aber was ich da praktisch machen wollen würde, ist einfach einen Ordner anlegen, die Zugangsdaten irgendwie hinterlegen und auch vor allem transparent sein gegenüber demjenigen, dem du vererben möchtest, in Bezug auf dein eigenes Vorgehen da. Was machst du da eigentlich und wie kann ich das verwalten, wie kann ich das Geld daraus lösen und so weiter und so fort. Diese Dinge einfach besprechen. In so einem Fall hilft, glaube ich, nur besprechen, weil alles andere, also wenn du mit einem deutschen Erbschein zu einem, keine Ahnung, lettischen P2P-Anbieter gehst, dann interessiert die das wahrscheinlich herzlich wenig, würde ich jetzt einfach mal annehmen.
Glaube ich ja. Auch nicht.
So, jetzt gibt es bestimmt ein paar Kollegen, die aufschreien und sagen, nein, aber der deutsche Erbschein hat doch eine total große rechtliche Relevanz, auch im Ausland. Ja, das mag sein. Da ist aber die Frage, also übersetzen lassen musst du das Ding zumindest mal auf jeden Fall und dann brauchst du vielleicht auch noch eine Apostille, also eine Echtheitsbestätigung der Urkunde quasi fürs Ausland und da ist die Frage, ob du dir das denn gerne antun möchtest für teuer Geld, weil das kostet ja alles oder ob du da nicht lieber auf pragmatischere Lösungen zurückgreifen kannst, willst, solltest.
Genau.
Ich würde es jetzt auch ganz pragmatisch machen, um ehrlich zu sein. Wenn ich wüsste, weiß ich nicht, meine Eltern sterben, die haben P2P-Kredite bei Mintos.
Genau.
Das P2P-Konto ist ja auch immer mit einem Girokonto verbunden.
Mhm.
Das ist ja so. Das kannst du ja ich wüsste keine P2P-Plattform, wo du das einfach mal so ändern kannst, ohne Wenn und Aber, ohne dass du da jetzt nicht was hinüberweist, was auch unter deinem Namen läuft.
Mhm.
Und dann bräuchte ich zum einen die Login-Daten, das wäre das Erste. Genau. Und das Zweite müsste mindestens eine Einzahlung von meinem Konto mit dem gleichen Namen auch da gelaufen sein. Ansonsten würden die das gar nicht verknüpfen, meines Wissens. Weil ich hatte den Fall tatsächlich schon, weil ich das Konto bei 2 oder 3 Anbietern ändern musste, weil ich mit meiner Frau geheiratet habe und da wollte ich dann ein anderes Konto hinterlegen.
Okay.
Und somit würde ich das jetzt auch ganz pragmatisch sehen und würde es genauso machen wie du wahrscheinlich mit den Zugangsdaten.
Genau.
Irgendwie, wenn ich die hätte oder wenn ich die nicht hätte, ich würde die auf jeden Fall irgendwo hinterlegen nach Möglichkeit.
Genau.
Und eine kurze Anleitung, wie das Geld davon abgezogen werden kann.
Ganz genau. Genau,
und
das meinte ich.
Bist du wieder auf den Girokonten unterwegs und dann läuft sie wieder ganz normal über den Nährschein.
Bank. Ganz genau. Ja. Also da würde ich auch mir eher pragmatisch helfen, als mich da irgendwie in den Gesetzesurwald zu stürzen und da irgendwie zu versuchen, Fuß zu fassen. Das ist, glaube ich, nicht so zielführend in dem Fall.
Genau. Okay, dann habe ich noch 2 Sachen. Eine davon wären klassische Firmenbeteiligungen, wie zum Beispiel in einer GmbH oder ähnliches.
Mhm. Also im Grunde, da gilt ja das Gleiche wie bei allen anderen Vermögenswerten auch. Das wird halt vererbt, wenn du stirbst, an denjenigen, der dann eben dran ist, ob gesetzlich oder testamentarisch in der Erbfolge, ja. Aber bei sowas, ich würde auf jeden Fall ein Testament machen, weil du tust auch keinen Gefallen den Leuten, die nichts damit anzufangen wissen. Also ich hoffe doch sehr, dass die Leute, die jetzt diejenigen Zuhörer, die Firmenbeteiligung haben, dass die sich im Klaren darüber sind, dass genau das Gleiche gilt übrigens auch für Unternehmen und eigene Gewerbe, dass man das bitte im Vorfeld regeln sollte, wer das hinterher bekommt und so weiter, ja. Und wer das auch weiterführen soll. Das ist eine sehr individuelle Frage und da sollte jeder sehr individuell drüber nachdenken.
Okay. Das heißt, da auf jeden Fall auch über ein notarielles Testament gehen und das Ganze sauber klären.
Das würde ich unbedingt machen. Also in solchen Sachen auf jeden Fall. Das hat ganz, ganz, ganz viel Explosionspotenzial, sowas.
Okay, dann sind wir in der Zeit schon relativ fortgeschritten. Jetzt würde ich abschließend gerne erstmal ganz, ganz lieben Dank, dass du auf jeden Fall hier so mal einen super Überblick gegeben hast über das Thema Erben und Vermögenswerte vererben. Jetzt würde ich aber das sowohl für mich als auch für unsere Hörer, dass wir mal so ein bisschen paar Beispiele auch noch mal haben, ein paar Fälle durchsprechen mit dir.
Mhm. Gerne.
Und da würde ich anfangen mit einem ganz, ganz klassischen Fall, den wahrscheinlich jeder von uns auch kennt. Vater, Mutter, Kind. Mhm. Eltern sind verheiratet und jetzt stirbt ein Elternteil.
Okay. Möchtest du dir auch die Erbteile angucken? Also sollen wir über die Anteile auch sprechen?
Gerne. Das sollte ja relativ schnell gehen, weil das sind jetzt alles Fälle, wo ich hier habe, die jetzt nicht so detailliert runtergehen wie in dem anderen Fall mit der Nichte dritten Grades oder sowas, was wir vorhin tatsächlich hatten.
Okay. Ja, also du hast Mutter, Vater und ein Kind, hast du gesagt, ne?
Genau.
Und die Eheleute leben in Zugewinngemeinschaft, nehme ich an.
Genau, alles gesetzlich geregelt.
Kein alles Testament gesetzlich, vorhanden. kein Testament und kein Erbvertrag, Ehevertrag. Mhm. Alles klar. Okay. In dem Fall wäre es so, dass der Ehegatte zu 1/2 berufen wäre. Denn dazu noch mal eine kleine Ergänzung. Gesetzlich geregelt ist tatsächlich, dass der Ehegatte neben den Erben erster Ordnung zu 1/4 berufen ist. Und durch die Zugewinngemeinschaft, der Zugewinnausgleich beim Erbfall so vollzogen wird, dass noch 1/4 dazukommt. So setzt sich das 1/2 zusammen.
Ah, okay.
Genau. Also das heißt, in dem Fall wäre es einfach 1/2.
Also Kind 50% und dann Vater oder Mutter, je nachdem, wer verstirbt, auch 50%.
Genau.
Okay. Dann wie wäre es in dem Fall, wenn beide Eltern sterben, auch gleiche Konstellation und das Kind ist noch unter 18.
Mhm. Okay, also grundsätzlich ändert sich durch das Alter des Kindes überhaupt nichts. Also das heißt, die Eltern versterben und das Kind ist der Erbe erster Ordnung, der alleinige Erbe erster Ordnung und schließt dadurch, dass er in der Ordnung als allererster da steht, alle anderen Ordnungen aus und ist Alleinerbe.
Okay.
Und jetzt möchtest du mich bestimmt fragen, was man für Regelungen treffen könnte, um das Kind abzusichern.
Wäre schön.
Ja.
Gerne, gerne, gerne. Also du kannst, es gibt ein Instrument, was du neben der Erbeinsetzung zum Beispiel im Testament verfügen kannst. In so einem Fall würde ich ein Testament machen. Ich persönlich, ganz persönlich, würde ein Testament machen, um mein Kind abzusichern für solche Fälle. Du kannst zum Beispiel einen Testamentsvollstrecker einsetzen im Testament.
Oh, das hört sich ja böse an.
Nein, das ist eigentlich gar nicht böse. Der Testamentsvollstrecker, genau. Vollstrecker steht in dem Fall einfach für Ausführer. Der Testamentsvollstrecker ist der Ausführer deiner letztwilligen Verfügung, deines Testaments. Du kannst ihn festlegen, dann nimmst du die Person, eine Person deines Vertrauens, oder du kannst auch sagen, das Amtsgericht soll nach freiem Ermessen festlegen, das geht theoretisch auch. Allerdings solltest du auch da ganz klar kommunizieren, weil der Testamentsvollstrecker das Amt annehmen muss. Also genau, du kannst nicht jemanden festlegen und er ist dann daran gebunden. Und in diesem Fall kannst du dann zum Beispiel dafür sorgen, dass dieser Testamentsvollstrecker, bis dein Kind volljährig ist oder 25 oder was auch immer, das Erbe verwaltet für das Kind. Also das Erbe, was unter Testamentsvollstreckung steht, ist für den Erben nicht greifbar, solange es unter Testamentsvollstreckung steht.
Sondern der Vollstrecker könnte dann auf das Girokonto zugreifen und da selbst auch Geld abheben?
Ja, genau.
Okay.
Genau. Also das heißt, du solltest schon jemanden einsetzen, der weiß, was er tut. Dann könnten natürlich auch so Dinge passieren wie eine monatliche Auszahlung oder sowas. Ja, okay, oder Unternehmensverwaltung bis zu dem Zeitpunkt, wo das Kind selber in der Lage ist oder was auch immer.
Okay.
Genau. Und noch eine Kleinigkeit, die ist vielleicht auch ganz interessant zu wissen. Mal abgesehen vom Vermögen und Vererben zur Absicherung des Kindes. Du kannst als Eltern festlegen, wer der Vormund deines Kindes sein soll.
Über ein Testament?
Ja, testamentarisch. Okay. Und das Gericht ist daran gebunden, wenn der Vormund wenn der Vormund das machen will.
Also der muss auch wiederum zustimmen.
Ja, ja, klar. Also du kannst ja niemandem was überstülpen. Aber wenn der Vormund sagt, ja klar, auf jeden Fall, haben wir so abgesprochen, dann ist das Gericht auch daran gebunden. Das heißt, du kannst als Eltern schon testamentarisch festlegen, wer der Vormund deines Kindes sein soll, wenn du stirbst.
Mhm. Okay, interessant. Genau. Gut zu wissen.
Ja.
Dann lass uns den ersten Fall, was wir jetzt hatten, erweitern um ein weiteres Kind. Einfach auch gleichen beiden Fälle. Ein Elternteil stirbt und beide Elternteile sterben.
Genau, okay. Ein Elternteil stirbt, dann bleibt es ja dabei, dass der überlebende Ehegatte erbt die Hälfte in der Zugewinngemeinschaft und die Kinder dann je ein Viertel.
Okay.
Genau. Und jetzt hatten wir noch...
Beide Elternteile sterben.
Beide Elternteile sterben, genau. Die Kinder erben zu je ein Halb. Also es ist im Grunde logischerweise... sagt das Gesetz, okay, dann diejenigen, die in der gleichen, also die gleich stehen in der Reihenfolge sozusagen, kriegen natürlich den gleichen Anteil.
Mhm. Jetzt habe ich aber noch mal eine Frage bezüglich dem Vollstrecker.
Gerne.
Und zwar, wenn jetzt tatsächlich bei den Kindern, also das Kind bleibt in der Familie das einzige Überlebende, beide Elternteile sterben und es gibt kein Testament und das Kind ist 15 oder 16. Mhm. Würde das Kind voll über das Geld verfügen dürfen schon? Oder gibt es da auch gesetzliche Regelungen, dass das erst mit 18 verfügen darf darüber?
Naja, das Kind ist ja noch nicht voll geschäftsfähig. Das ist ja, das Kind ist ja in dem Moment, wo es noch minderjährig ist, nicht voll geschäftsfähig. Das heißt, es wird auf jeden Fall einen Vormund geben. Solange das Kind nicht volljährig ist, wird es einen Vormund geben. Wie gesagt, da hast du die Möglichkeit festzulegen, wer das sein soll. Ansonsten wird vom Gericht ein Vormund bestellt. Das Gericht hat auch da natürlich die Aufgabe zu ermitteln, welche Verwandten sind denn da, mit denen das Kind gut zurechtkommt, die auch bereit und in der Lage sind, das Amt auszuführen. Und ansonsten gegebenenfalls jemanden vom Jugendamt oder sowas dort einzusetzen. Und selbstverständlich hat der als dann neuer gesetzlicher Vertreter auch die Verfügungsgewalt über das Vermögen des Kindes.
Klar, okay, verstanden. Das heißt, im Idealfall setzt man es selbst fest, um die Kinder abzusichern.
Genau.
Dass man da nicht irgendwo auf das Gutdünken der Gerichte dann überspitzt genau. gesagt, muss ich jetzt so
ja. Ist. Mhm. Ja, genau.
Okay, dann nächster Fall. Mhm. Vater, Mutter und Kind, aber die Eltern sind nicht verheiratet.
Ja, das ist ein heißes Eisen. Also,
und jetzt stirbt auch wieder ein Elternteil.
Ja, das habe ich mir gedacht. Das Problem ist, dass die gesetzliche Erbfolge null Rücksicht darauf nimmt, wie lange du zusammen warst. Mhm. Also das heißt, das Kind wäre Alleinerbe.
Ah, kurz und schmerzlos, okay.
Kurz und schmerzlos. Das heißt da, Testament, immer kann ich immer nur wieder sagen, wenn ihr nicht verheiratet seid und ihr wollt, dass euer Lebenspartner mit in der Erbfolge drin ist, auf jeden Fall Testament machen.
Okay. Gut, dann machen wir ein Paar ohne Kinder, das verheiratet ist und jetzt stirbt einer von beiden.
Ein Paar ohne Kinder, das verheiratet ist und stirbt einer von beiden. Okay, da kommt's drauf an, wer sonst noch lebt. Also ich habe ja schon mal angeschnitten, der Ehegatte erbt neben den Erben erster Ordnung die Hälfte. Das haben wir ja jetzt nicht. Nehmen wir jetzt mal an, es gibt Erben zweiter Ordnung. Also das heißt, nehmen wir mal an, die Eltern vom Erblasser leben noch.
Ah ja, okay.
Mhm. Ne? Dann würde der Ehegatte neben denen 3/4 der Erbschaft bekommen. Das setzt sich auch wieder so zusammen, dass er nach gesetzlichen Regelungen neben den Eltern zur Hälfte erbt und die Zugewinngemeinschaft, wie vorhin gesagt, dadurch die Zugewinnausgleich durch den Tod dann so vollzogen wird, dass ein Viertel dazukommt. Also das heißt, der Erbanteil des Ehegatten würde sich dann auf 3/4 belaufen.
Okay.
So.
Verstanden.
Und es geht dann auch nicht mehr viel weiter bis zu den Großeltern. Wenn keine Großeltern und wenn neben den Großeltern keine Verwandten dritter Ordnung mehr vorhanden sind, dann erbt der Ehegatte ganz alleine.
Ah, okay. Das heißt, es geht bis zu einem gewissen Level ja. Und dann...
Genau. Mhm. Also das Gesetz sagt, da sind weder Verwandte der ersten oder der zweiten Ordnung noch Großeltern vorhanden. So erhält der überlebende Ehegatte die ganze Erbschaft.
Okay. Ja, spannend. Genau. Gut. Und dann lass noch abschließend einen letzten Fall machen. Mhm. Vater, Mutter und Kind. Vater und Mutter sind verheiratet. Das Kind ist jedoch aus einer anderen Ehe.
Mhm. Ja, auch da, es ändert sich im Grunde gar nichts. Also wer stirbt denn, ist die Frage?
Die Stiefmutter oder der Stiefvater lebt weiter.
Alles klar, genau. Also stirbt derjenige, der das Elternteil ist von dem Kind, was da in der Familie lebt. Okay, es ändert sich gar nichts im Vergleich zum verheiratet sein und leibliches Kind beider Elternteile.
Okay.
Weil es ja auf die Person ankommt, die stirbt. Und die Menschen, die jetzt erben, sind ja genau so mit dem Erblasser verbunden, wie auch in einer Familie, wo es keine Kinder aus erster Ehe gibt, sondern nur gemeinsame Kinder. Das heißt, es ändert sich da im Grunde gar nichts. Der Ehegatte erbt die Hälfte und das Kind erbt die Hälfte.
Und wenn jetzt die Stiefmutter, Moment, macht das Sinn? Doch, wenn die Stiefmutter stirbt oder der Stiefvater?
Dann ist es so, als hätte sie keine Kinder. Also das Kind geht dann leer aus und beim Ehegatten ist wieder die Frage, wer ist sonst noch da?
Ah, verstehe, okay. Mhm.
Genau.
Ach, macht Sinn.
Eine kleine Ergänzung vielleicht noch,
ja.
Weil ich denke, dass das ganz, ganz wichtig ist, gerade auch in Bezug auf eben das Thema Vermögen vererben. Es gibt den sogenannten Pflichtteil und der kann ein Fallstrick sein. Das möchte ich noch mal kurz einschieben.
Ja, gerne.
Denn wenn du zum Beispiel jetzt sagst, ich möchte von der gesetzlichen Erbfolge abweichen und es wäre zum Beispiel so, dass wir nehmen die Konstellation, die Eheleute, also es sind Verheiratete und es gibt das eine Kind aus erster Ehe. Mit dem Kind besteht aber kein Kontakt zu keinem. Und der, weiß ich nicht, sagen wir mal, es ist das Kind von der Mutter, von der Ehefrau. Und die Ehefrau verstirbt und hat vorher ein Testament gemacht und hat darin festgelegt, dass der Ehegatte alleine erben soll, weil die Mutter zu dem Kind keinen Kontakt mehr hat. Dann ist das Kind aber Pflichtteilsberechtigter. Und der Pflichtteil ist die Hälfte des gesetzlichen Erbteils. Und das Kind hat ab Versterbenszeitpunkt einen Anspruch gegen den Erben auf Auszahlung des Pflichtteils. Und zwar bar. Also das heißt, wenn du jetzt, sagen wir mal, oft gesehen den Fall in der Praxis, wir haben genau diese Konstellation und die Eheleute haben ein Haus, ein Grundstück. Mhm. Und das Grundstück ist, keine Ahnung, wir müssen jetzt nicht von Münchner Preisen sprechen.
100.000 Euro wert.
Ja, das ist ja süß.
Okay. Egal. Ja, aber das ist eine schöne Zahl.
Ja, 100.000 Euro sind eine gute Zahl. Allerdings verdeutlichen die vielleicht nicht das Ausmaß der ganzen Geschichte. Nehmen wir mal lieber 500.000 Euro.
Okay.
Und das Kind wäre eigentlich neben dem Ehemann zur Hälfte zum Erben berufen. Und wir hätten jetzt 500.000 Euro Erbe als Wert. Es gibt keine sonstigen Vermögenswerte. Es gibt kein Geld auf der Bank oder sonst was, ne? So. Und das Kind hätte eigentlich einen Anspruch auf die Hälfte des Erbes, ist dann aber auf den Pflichtteil zurückgesetzt, weil es nicht im Testament aufgeführt ist. Das heißt, es würde immer noch ein Viertel erben. Also hätte das Kind, zack, einen Anspruch von 125.000 Euro. Und jetzt darfst du mal raten, was passiert. Der Mann verkauft das Haus. Mhm. Weil er sonst keine Möglichkeit hat, das Kind auszubezahlen.
Ja, das heißt aber, trotz Testament kannst du diesen Pflichtteil gar nicht umgehen, oder?
Den kannst du nicht umgehen, genau. Okay, also das ist genau der Punkt und das ist das Wichtige an der ganzen Geschichte. Du musst dir immer darüber im Klaren sein, dass es Ansprüche gegen den Nachlass geben kann, ja, aus diesem Pflichtteil, der unter Umständen zu Notverkäufen führen kann, zum Beispiel.
Verstanden.
Genau.
Und das trotz Testament. Okay, interessant.
Genau. Es gibt nur eine Möglichkeit, dass man eben nicht erbt. Da gab es auch mal einen Fall, von dem ich selber gehört habe im beruflichen Umfeld. Und zwar ist das der einzige Fall, nur so als Ergänzung noch eben schnell hinterher. Mhm, genau. Nur der einzige Fall, in dem jemand tatsächlich nichts erbt, nicht mal den Pflichtteil. Und das ist die sogenannte Erbunwürdigkeit. Und Erbunwürdigkeit tritt zum Beispiel oder trat in dem Fall, den ich jetzt im Kopf habe, dadurch ein, dass die Person, die Erbe geworden wäre, den Erblasser umgebracht hat. Und okay. Ja, genau. Also er hat ihm nach dem Leben getrachtet und ist dadurch eben erbunwürdig geworden.
Verstanden, okay.
Genau.
Ja, sehr spannend. Super, super interessantes Thema. Für mich ganz, ganz viel Neues dabei gewesen und super interessante Inhalte dabei gewesen. Pia, von meiner Seite ganz, ganz lieben Dank.
Sehr, sehr
für
gerne.
Für die tollen Ausführungen. Und ja, jetzt erstmal nochmal der große Aufruf an meine Hörerinnen und Hörer. Solltet ihr an der Stelle noch Fragen haben, setzt sie gerne in die Kommentare zum Blogbeitrag. Hinterlasst oder lasst mir bzw. der Pia die Kontaktdaten, werden wir in den Shownotes verlinken, gerne die eure Fragen zukommen. Oder hinterlasst eure Fragen im Facebook-Beitrag, in der Facebook-Gruppe bzw. auch bei der Facebook-Fanpage von Investor Stories. Und ich werde die Fragen dann sehr gerne an die Pia weitergeben. Eins ja gleich dazu gesagt, wie wir am Eingangs schon erwähnt haben, wir können hier keine Rechtsberatung natürlich leisten. Aber solltet ihr irgendwas vielleicht nicht hundertprozentig verstanden haben und da noch eine Rückfrage haben, das kriegen wir auf jeden Fall gelöst. Und ja, von meiner Seite nochmal ganz, ganz lieben Dank, Pia.
Sehr gerne.
Und die letzten Worte des Interviews, passend zu Erben, die gehören dir.
Okay. Ja, also ihr seid natürlich auch alle herzlich eingeladen, bei meinem Podcast vorbeizugucken. Bitte recht einfach. Und ihr findet den auch bei Facebook, bei Instagram unter bitterechteinfach.podcast. Und es gibt natürlich auch eine Webseite www.bitterechteinfach.de. Und ich bin natürlich gerne offen für Fragen, für Anregungen, für sonst irgendwelche Themenvorschläge oder Sonstiges und lade euch gerne auch herzlich nochmal ein, da in die Folgen zum Thema Testament und Erben reinzuhören. Denn da ist das alles nochmal ein bisschen ausführlicher, sage ich jetzt mal. Wir haben es ja jetzt mehr oder weniger grob angerissen. Genau. Und ihr findet auch in meinen Social-Media-Kanälen nochmal Grafiken, das ist vielleicht auch noch ganz wichtig zu erwähnen, zu den einzelnen Stammbäumen und Fällen und so weiter. Da kann man sich das einfach auch nochmal losgelöst anschauen und kriegt da vielleicht auch nochmal einfach einen bildlichen Überblick, wie das mit der Erberei denn überhaupt läuft. Genau. Ja, mir hat das super viel Spaß gemacht. Vielen Dank, dass ich hier sein durfte. Und bleibt alle gesund. Wenn wir aufnehmen, ist noch Corona-Zeit und wahrscheinlich zieht sich das auch noch ein bisschen.
Denke ich auch.
Genau. Bleibt alle schön gesund, passt auf euch auf und nehmt euch die Isolation hoffentlich nicht so sehr zu Herzen. Und ja, genau. Bleibt zu Hause, hört Podcast. Auf Wiedersehen.
Danke dir. Ciao, Pia.
Ciao.
Das war es auch schon wieder mit dieser Podcast-Folge. Ich danke dir ganz herzlich fürs Zuhören. Wenn dir der Investor Stories Podcast gefallen hat, dann freue ich mich darüber, wenn du mir eine Bewertung bei iTunes hinterlässt. Das Ganze dauert keine 2 Minuten, jedoch unterstützt du damit mich und meine Arbeit für den Podcast. Außerdem möchte ich dich herzlich einladen, dich der Investor Stories Community über Facebook anzuschließen. Vernetze dich dort mit Gleichgesinnten, tausche dich mit anderen Menschen, die ebenso die Verantwortung für ihre Finanzen selbst übernommen haben, aus und profitiere vom Know-how vieler erfahrener Investoren. Neben dem aktiven Austausch erwarten dich regelmäßige Community-Aktionen, Gewinnspiele und noch vieles mehr. Den Weg zur Community findest du über www.investor-stories.de/community. Ich freue mich, wenn du auch beim nächsten Mal wieder mit dabei bist. In dem Sinne, alles Gute und habe die Ehre, dein Investor.